gemeinsam ein Psalmwort lesen vor dem Gebet und dann wird Bruder Schmidt zu uns sprechen und Bruder Frank. Lasst uns Psalm 116 aufschlagen. Hier heißt es: Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört mein flehentlich Rufen. Ja, er hat sein Ohr mir zugeneigt. Ich will zu ihm rufen mein Leben lang. Umschlungen hatten mich des Todes Netze und die Ängste der Unterwelt mich befallen. In Drangsal und Kummer war ich geraten, da rief ich den Namen des Herrn an. Ach, Herr, errette meine Seele. Gnädig ist der Herr und gerecht, und unser Gott ist voll Erbarmens. Der Herr schützt den, der unbeirrt ihm traut. Ich war schwach geworden, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat Gutes an dir getan. Ja, du hast mein Leben vom Tode errettet, mein Auge vom Weinen, meinen Fuß vom Anstoß. Ich werde noch wandern vor dem Herrn in den Landen des Lebens. Ich habe Glauben gehalten, wenn ich auch sagte, ich bin gar tief gebeugt. In meiner Verzagtheit habe ich gesagt, die Menschen sind Lügner allesamt. Wie soll ich dem Herrn vergelten alles, was er mir Gutes getan? Den Becher des Heils will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich bezahlen dem Herrn, ja angesichts seines ganzen Volkes. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Ach Herr, ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Meine Bande hast du gelöst. Dir will ich Dankopfer bringen und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich bezahlen dem Herrn, ja angesichts seines ganzen Volkes. In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diese Gnadenstunde und auch für diesen Tag, den du uns wieder erst erleben lassen. Wir danken dir, Herr, dass du auch uns geholfen hast. Alle Tage unseres Lebens bist du mit uns. Herr, wir danken dir und wir möchten ausrufen mit diesem Psalmist: Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört mein flehentlich Rufen. Herr, du hast uns geholfen, auch manchmal, wenn wir gar nicht gerufen haben. O Herr, deinem Namen sei die Ehre dafür. Dir sei der Lobpreis, dir sei die Anbetung, dir sei der Ruhm, o Herr, auch in dieser Abendstunde, Herr. Und du wollest uns alle neu salben, neu stärken, mit der Kraft aus der Höhe antun. Wir brauchen dich mehr und mehr. Wir brauchen deine Gegenwart. Herr, wenn wir auch manchmal gesunken sind, aber du hast uns nicht ertrinken lassen, Herr, sondern hast uns wieder hervorgehoben und auf festen Glaubensgrund gestellt. Ich danke dir, ich bete dich an in dieser Abendstunde und ich bitte dich, Herr, du wollest weiter mit uns sein, oh Gott, und uns segnen aus dem Reichtum deiner Gnade. Preis sei deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei unserem Herrn für seine Gnade, die wir immer wieder aufs Neue jeden Tag erleben dürfen und somit mit ihm im Verein zu ihm aufschauen können und seinen Namen erheben. Nun, wir haben ja bereits ein wunderbares Wort schon gehört. Und den Chorus, den wir gesungen haben, ja, was macht es aus, wenn die Menschen sagen, dass wir so arm sind und noch anderes mehr. Aber wir dürfen nicht vergessen, was die Menschen sagen. Die Menschen sagen es und wir wissen, der Herr hat für uns etwas Kostbares bereitet, ein Reichtum bereitet, den wir oder den die Menschen hier auf Erde nicht sehen, aber wir, du und ich, die wir Gott erkannt haben, oder vielmehr Gott uns erkannt hat und uns gerufen und zu sich gezogen, wir wissen, welch ein Reichtum wir bei ihm haben, und dafür sind wir so dankbar. Deswegen ruft wohl auch der Psalmist aus und sagt hier im 23. Psalm, ich werde noch ein paar Worte aus dem Psalm lesen, hier steht geschrieben, im 24. Psalm, Entschuldigung, vom 3. Vers, wer darf hinaufgehen zum Berge des Herrn? Wer stehen an seiner heiligen Stätte? Wer schuldlos ist an Händen und reinen Herzens, wer nie den Sinn auf Täuschung richtet und wer nicht betrügerisch schwört, der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht, das nach ihm verlangt, die dein Angesicht suchen, Gott Jakobs. Hier spricht der Psalmist oder drückt es zum Ausdruck und fragt, wer darf hinaufgehen zum Berge des Herrn? Wir stehen an seiner heiligen Stätte. Er stellt die Frage, vielleicht auch für uns, vielleicht für dich, für mich. Wer darf hinaufgehen zum Berge des Herrn? Wer stehen an seiner heiligen Stätte? Und dann sagt er, wer schuldlos ist an Händen und reinen Herzens, wer nie den Sinn auf Täuschung richtet und wer nicht betrügerisch schwört, der wird den Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von Gott seines Heils. Und dann dieser kostbare Vers, das bringt er aus zum Ausdruck und sagt, dies ist das Geschlecht, das nach ihm verlangt, die dein Angesicht suchen, Gott Jakobs. Gehören wir zu diesem Geschlecht, die nach ihm Verlangen tragen, die sein Angesicht suchen? Möge Gott es in uns wirken, dass wir tief in unserem Herzen nach all dem trachten, was er für uns bereitet hat. Nun möchte ich vielleicht noch ein uns sehr bekanntes Wort lesen. Wir wissen's und sagen's ja immer wieder, dass die Heilige Schrift, oder wir hierher kommen und hören immer wieder die Heilige Schrift und von dem, was Gott geredet, was Gott bereitet und verheißen hat. Und wir werden es auch nicht aufhören zu hören und werden uns daran festhalten, bis zu diesem Augenblick oder dem Augenblick, wann er erscheinen wird und uns heimholen. In Hebräer Kapitel 11 werde ich einen Abschnitt lesen von Vers 8 und sehr bekannt durch Glauben, Hebräer 11 von Vers 8. Durch Glauben leistete Abraham den Ruf Folge, der ihn in ein Land ziehen hieß, das er zum Erbbesitz empfangen sollte. Er wanderte aus, ohne zu wissen, wohin. Durch Glauben siedelte er sich als Beisaße in dem verheißenen Lande wie in der Fremde an und wohnte in Zelten samt Isaak und Jakob, den Miterben der gleichen Verheißung, denn er wartete auf eine Stadt, welche die festen Grundmauern hat, deren Erbauer und Werkmeister Gott ist. Durch Glauben empfing ebenso auch Sarah die Kraft, trotz ihres hohen Alters Mutter zu werden, weil sie den für zuverlässig ansah, der ihr die Verheißung gegeben hatte. Daher sind auch von einem einzigen, und zwar einem bereits erstorbenen Manne, Nachkommen entsprossen, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Gestrande des Meeres, den niemand zählen kann. Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Verheißungen erlangt zu haben. Nur von fern haben sie diese gesehen und freudig begrüßt und bekannt, dass sie nur Fremdlinge und Gäste auf der Erde sind. Denn wer ein solches Bekenntnis ablegt, gibt dadurch zu erkennen, dass er ein Vaterland sucht. Hätten sie nun dabei an jenes gedacht, aus dem sie ausgewandert waren, so hätten sie Zeit zur Rückkehr dorthin gehabt. So aber tragen sie nach einem besseren Verlangen, nämlich nach dem Himmlischen. Daher schämt sich auch Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Er hat ihnen ja eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak zur Opferung dargebracht. Ja, er wollte seinen einzigen Sohn opfern, obgleich er die Verheißungen empfangen hatte und ihm zugesagt worden war, nach Isaak soll die Nachkommenschaft genannt werden. Er bedachte eben, dass Gott die Macht habe, aus den Toten zu erwecken. Daher hat er ihn auch als ein Gleichnis zurückerhalten. Durch Glauben segnete Isaak auch den Jakob und Esau in Hinblick auf zukünftige Geschicke bis dahin. Dieses kostbare Wort, wir, die wir in dieser Zeit leben, in den letzten Stunden, Minuten, ja vielleicht sogar Sekunden, die uns noch übrig geblieben sind, wir schauen aus, wie wir schon gesungen haben und ich gesagt habe, ja, was macht es aus, wenn die Menschen sagen, und hier finden wir einen, dem es nichts ausgemacht hat, als Abraham oder an Abraham der Ruf ergangen ist, so hat er ihm Folge geleistet und wusste nochmal nicht wohin. Du und ich, wir haben das Wissen gewonnen, durch das Wort, das uns hinterlassen worden ist. Er hat es uns gegeben und wir wissen, wofür wir alles verlassen und wohin wir gehen. Abraham hat die Verheißung empfangen, er sollte ausziehen, denn der Herr hätte für ihn ein Land bereitet und er siedelte sich dort an, ohne eine bleibende Stätte zu haben. Er wohnte in Zelten, wie wir hier gehört haben. Und wir wissen, er schaute aus. Schon zu seiner Zeit schaute er aus auf die Stadt, die ihre Grundmauern fest sind, die der Herr, der Erbauer war oder ist. Und wie viel mehr sollten wir in der Zeit, in der wir leben, danach Ausschau halten, denn er ist nahe, uns dorthin zu holen. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir wie ein Abraham, wie ein Isaak, wie ein Jakob, die alle diese Miterben gewesen sind, wir Erben dessen werden, was er für uns bereitet hat, und das zum Lob und Preis seines Namens. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir glaubensstärkende Worte hören dürfen, die uns zu Herzen gehen, an denen wir uns erfreuen. Und meine Gedanken sind, wenn ein Wort Gottes gelesen wird, was der Herr dir und mir dadurch zu sagen hat. Was hat er uns zu sagen, wenn wir eine Geschichte über Abraham lesen? Was hat er uns zu sagen, wenn wir von Isaak, von Jakob lesen? Sie waren Erben der gleichen Verheißung. Wir sind ja gar nicht hier, um darüber zu sprechen, was damals an ihnen geschah, sondern zu begreifen, was die Taten Gottes, die an ihnen geschahen, für uns bedeuten. Was wir daraus lernen können, was uns Gott dadurch sagen möchte. Schauen wir uns Abraham an. Hätte Gott ihm nicht einen Sohn geben können, als er kräftig und jung war? Hätte Gott nicht eine Verheißung geben können und sie leicht, einfach einlösen? Gott lässt in seinem Herzen ein Verlangen Jahr aus und Jahr ein ungestillt. Und eines Tages sagt der Herr, du weißt, Eleazar von Damaskus, wird alles, was ich besitze, ererben, und du lässt mich als kinderlosen Mann einhergehen. Er hat Gott das ganze Leben hindurch vertraut. Und am Ende sagt der Herr, du weißt, dieser Mann wird mich beerben. Und dann erschien ihm Gott und gab die Verheißung. Nicht dieser, sondern dein leiblicher Sohn wird Erbe von allem sein. Und ihr wisst ja, Abraham war 75 Jahre alt, als die Verheißung kam. Und dann musste er noch einmal 25 Jahre warten. Und innerhalb dieser 25 Jahre ist jemand ungeduldig geworden und der Ismael kam zur Welt und es heißt, er war ein wilder Mann, er war gegen alle und alle waren gegen ihn und keiner konnte ihn zähmen. Und Paulus nimmt diese Geschichte zum Anlass im Galaterbrief und deutet sie auf die neutestamentliche Gemeinde und auf das Volk Israel. Wir sehen also, dass überall Heilsgeschichte war. Da, wo nichts mehr zu hoffen war, hat er, der die Verheißung empfangen hatte, voller Hoffnung festgehalten. Da, wo nichts mehr zu glauben war, da war der Anker des Glaubens so tief gefestigt, dass ihn nichts und niemand umwerfen konnte. Das ist Glaube. Das ganze Leben zu gehen, ohne etwas zu sehen, dann die Verheißung und dann noch warten und warten und warten. Alle anderen haben schon längst gejubelt und gejauchzt. Es wurden Kinder in der Nachbarschaft und überall geboren. Und ich kann mir vorstellen, jedes Mal, wenn Abraham und Sarah hörte, du, da haben sie einen Sohn und so weiter, wie mag es ihnen gewesen sein? Und dann im Herzen, o Gott, wann wird es soweit sein? Aber sie hielten fest an dem, was Gott verheißen hatte. Ich meine, dasselbe trifft auf uns in dieser Zeit zu. Es geschieht so vieles. Und es mag aussehen, als geschieht da, wo Gott Verheißungen gegeben hat, gar nichts. Und das ist gut so. Da, wo Gott Verheißungen gegeben hat, ruhen die Menschen in Gott und in dem, was er gesagt hat. Und sie tun nichts Eigenes, sondern harren im Glauben aus, bis es Gott gefällt, sein Wort zu bestätigen. Und selbst wenn wir die Entstehungsgeschichte des Volkes Israel in dieser Zeit nachlesen, wenn man bis zum Jahre 1893 geht, wo der erste Kongress in Basel abgehalten wurde, da hat ein einziger Mann einen Ausspruch getan und sagte, von jetzt an muss nicht nur von den Stämmen, sondern in naher Zukunft wird wieder von dem Volke Israel die Rede sein. Was in dem Herzen des Mannes damals vor sich ging, kann er heute nicht mehr sehen. Lebte er heute, würde er sagen, das, was ich damals mit meinem geistlichen Auge geschaut habe, das ist heute Wirklichkeit geworden. Heute spricht niemand mehr nur von irgendwelchen Stämmen Israels, sondern von einem Staat, von einem Volk, das sich gesammelt hat. Ihre Stunde hat geschlagen. Und dasselbe war mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob in jener Zeit. Und das Gleiche ist mit uns heute. Ich möchte, und ich glaube, keiner von uns würde tauschen wollen mit all denen. Erst am Ende wird's offenbar werden. Im Augenblick mögen noch manche begeistert sein. Und ihr könnt ja wissen, wie ich zum Beispiel empfinde, wenn ich angerufen werde und Leute mir sagen, hier ist ein Bruder, der hat uns gepredigt und dem ist der neue Name Gottes geoffenbart, aber er darf ihn nicht aussprechen. Wenn er ihn ausspricht, dann ist ihm noch 2 Tage danach schlecht. Ich höre am Telefon und ich höre es zum 2. Mal und zum 3. Mal. Was soll man dazu sagen? An einem Ort, wo ich oft das Wort gepredigt habe, wo ich aus- und einging, und plötzlich hört man Dinge, die man kaum fassen kann. Und doch weiß ich in meinem Herzen, dass das alles vorübergeht. Dass alle Dinge, die nicht aus Gott sind, und höret, was ich sage, dass alle Dinge, die nicht aus Gott sind und nicht vor Gott bestehen werden, werden unter dem Volke Gottes zu Ende gekommen sein, vor der Wiederkunft Jesu Christi. Es kommt der Tag, wo alle Dinge, die nicht aus Gott sind, zu Schanden werden und ihr Ende haben werden. Im Moment müssen wir abwarten. Und äußerlich könnte man tatsächlich und manchmal auch innerlich aus der Haut fahren und könnte denken, ja, wie ist das Menschen möglich? Und dennoch ist etwas so tief im Herzen verankert. Und es heißt, es geht alles nur vorüber. Es ist alles nur eine zeitliche Erscheinung. Wir harren auf das, was Gott tut. Und ich sage euch, wir warten nicht vergebens. Ich verzichte auf alles, was Menschen sagen oder tun. Und wie sie die Aussprüche Bruder Brenhams biegen, dass sie fast brechen. Man hört das Knastern an allen Seiten. Dazu sind wir nicht da. Wir sind dazu da, um Gott völlig und ganz zu glauben, ihm zu vertrauen und uns die Frage zu stellen, wie wir es mitgelesen haben, Wer wird stehen auf heiligem Berge und Gast sein bei Gott? Menschen, die bis ans Ende ausgeharrt haben. Und sie waren die Erben, die rechtmäßigen Erben. Was hat ein Ismael geerbt? Hat ein paar Geschenke bekommen und ist ausgezogen. Und Isaac hat alles ererbt, weil er Sohn der Verheißung war. Ich habe ein Wort vorher gerade gelesen, als ich hier vorne saß. Da schreibt Paulus an die Philipper: Einige freilich predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht. Manche aber doch auch in guter Absicht. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen, die es aus Rechthaberei tun, verkündigen Christus nicht in lauterer Absicht, in der Meinung, dass sie mir dadurch zu meiner Gefangenschaft auch noch Kummer verursachen. Ich bin weit davon entfernt, mich mit Paulus zu vergleichen. Der Einzige, der den Mut hatte, und ich persönlich halte von dem Ausspruch nicht das meiste, aber der Bruder Jackson, der heimgegangen ist, er war der Mann, der vor Hunderten von Leuten, als alle Schwerter aus der Scheide gezogen und auf einen einzigen gerichtet waren, da ging er nach vorne und sagte: Ich bekenne vor Gott und den Menschen, was ich glaube. Nämlich, dass Bruder Frank als ein Apostel und von Gott Gesandter zu uns gekommen ist. Ich erschrak. Ich dachte: Mensch, das kann vielleicht jemand denken, aber sagen bestimmt nicht. Ich glaube, es gab Apostel, die waren direkt vom Herrn berufen und damit hat es sich. Aber wenn ich dieses Wort hier lese, dass Paulus an gewisse Arbeiter im Reiche Gottes gerichtet hat, dass sie Christus zwar verkündigen, aus Eifersucht und aus Neid. Und dann sagt er, einige tun es aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt wurde. Alle diejenigen, die aus Gott zu der Zeit zur Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus berufen waren, stimmten mit Paulus und mit dem, was er lehrte, überein. Und dieselbe Liebe Gottes in ihm war in ihnen, und sie haben auf demselben Fundament gestanden, zusammengearbeitet in der Liebe Gottes. Alle anderen, die eigene Absichten hatten, haben Christus zwar verkündigt, aber das aus Neid und aus Streitsucht. Und wie es hier heißt, die es aus Rechthaberei tun, verkündigen Christus nicht in lauterer Absicht, in der Meinung, dass sie mir dadurch zu meiner Gefangenschaft auch noch Kummer verursachen. Wisst ihr, dass das tatsächlich geschieht? Noch heute geschieht? Könnt ihr das glauben? Wisst ihr das? Und wer weiß das nicht? Wer weiß das nicht? Das geschieht bis zum heutigen Tage. Es wird Christus verkündigt, die Botschaft und der Botschafter hervorgehoben und betont. Aber mit welcher Absicht? Mit welchem Ziel? Zu welchem Zweck? Das ist die ganz große Frage. Und so kommt einem der Gedanke, dass sich doch nicht allzu viel geändert hat. Und als gesungen wurde, was macht das aus, was die Menschen sagen? Dass wir so arm sind und vieles andere mehr. Wenn wir im Himmel das Erbteil haben, dann sind wir mehr als ein Millionär. Und dann fielen meine Augen gleich auf das nächste Kapitel im Philipperbrief. Im zweiten Kapitel heißt es von unserem Herrn in Vers 7, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Der Name, der so verunehrt, der Name, der so in den Schmutz getreten und gelästert wurde, ist so hoch erhöht worden, dass in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen werden, dass er der Herr ist. Und da denke ich tatsächlich an das letzte Kapitel im Hebräerbrief, dass wir vor das Lager hinausgehen sollen und die Schmach Christi tragen. Es ist hier in Hebräer, ich denke da an Hebräer 13 von Vers 12. Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttors gelitten. So wollen denn auch wir zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. So wollen wir also durch ihn Gott alle Zeit ein Lobopfer darbringen. Das heißt, die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen preisen. Wir haben vorhin gehört, dass Abraham die Stadt suchte, deren Erbauer und Werkmeister Gott ist, die die festen Grundmauern hat, die nicht erschüttert werden kann. Und hier ist von der gleichen Stadt die Rede. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. Wie könnten wir jetzt zu Offenbarung 21 gehen, wo dem Johannes gesagt wurde, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und es wurde ihm das neue Jerusalem, die heilige Stadt, gezeigt. Ob Abraham, Isaak und Jakob, ob Propheten, ob Apostel, ob Auserwählte aus dem Alten oder Neuen Testament, alle haben die gleiche Sehnsucht gehabt, von dieser Erde zu gehen und bei dem Herrn zu sein. Und sie wussten und waren sich dessen gewiss, dass Gott für sie vorgesorgt hat. Und dass sie nicht irgendwo in einen luftleeren Raum gebracht werden, sondern eine von Gott bereitete Stätte haben. Ihr Lieben, der Gläubige hat Gewissheit. Und ich habe in den vergangenen Tagen mit einem jüdischen Vorsteher gesprochen. Und er sagte mir zu meinem Erstaunen, er sagte immer Sie und dann auch Bruder Frank. Und er sagte, wissen Sie, Bruder Frank, ich glaube nur an dieses Leben. Und das hatte mich so erschüttert. Ich sagte, hören Sie mal, Bruder so und so, dann bin ich ja ein besserer Jude, wie Sie es sind, denn ich glaube, was eure Propheten gesagt haben. Und habe ihm so einiges gesagt. Und er guckte mich natürlich an und ich ihn natürlich auch. Aber es war eine schöne Unterhaltung. Und er sagte mir, wissen Sie, Bruder Frank, mit Ihnen möchte ich gerne noch mehr und noch tiefer diskutieren. Ich sagte, hören Sie mal, mit mir können Sie gar nicht diskutieren. Mit mir können Sie nur im Glauben über Gottes Wort sprechen. Und das ist eben so. Worüber sollen wir über Gottes Wort diskutieren? Über Politik, ja. Aber dazu haben wir ja keine Zeit. Und ihr Lieben, es ist einfach etwas Wunderbares, wenn man weiß, wirklich weiß, von Gott begnadigt zu sein. Wirklich weiß, in das Reich Gottes hineingeboren worden zu sein. Wirklich weiß, von Gott erkannt und ihn erkannt zu haben. Aus Gott geboren, das Wort der Wahrheit zu hören, es anzunehmen und zu glauben und dann in Geduld abzuwarten, bis es Gott gefällt, sein Wort und seine Verheißungen einzulösen. Das ist etwas ganz Kostbares, das Gott uns in dieser Zeit geschenkt hat. Vergesst es nicht. Jakobus hat uns ermahnt und gesagt, wartet bis zur Ankunft des Herrn und geduldet euch, wie der Landmann sich geduldet, bis der Acker den Früh- und den Spätregen empfangen hat. Was nützt es uns, wenn die Geduld uns ausgeht, ehe der Spätregen gefallen ist? Ich wage heute zu sagen, und das könnte ich mit Posaunenstimme sagen, dass alle diejenigen, die auf eine andere Botschaft warten, die von Gott gesandte Botschaft gar nicht erkannt haben. Und dass alle, die einen anderen Botschafter wünschen, den Botschafter, den Gott gesandt hat, beiseite schieben, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Aber wie gesagt, das ist alles Gott überlassen und er wird es sicher wohl machen. Wir wollen im Glauben beten und Gott danken. Auch wenn wir wie Abraham warten müssen, wir warten nicht vergebens. Wir warten auf die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Und wenn die Menschen heute sagen, ja, ihr habt ja gar nichts, sie mögen vielleicht recht haben. Genauso gut hätten sie zu Abraham sagen können, Abraham, das hast du uns schon lange erzählt. Wo bleiben die Dinge, von denen du gesprochen hast? Du sagst, Gott hat dir die Verheißung gegeben. Du sagst, er hat mit dir geredet. Hast du nicht all die Jahre Zeugnis abgelegt? Was sagst du jetzt? Und er hätte bestimmt gesagt, dasselbe, was ich euch vor 20 Jahren gesagt habe, das sage ich euch heute. Gott ist treu, er wird sein Wort einhalten und seine Verheißung einlösen. Und Sarah, natürlich schon recht klapperig, nicht wahr? Aber Gott hat das so unmöglich erscheinen und werden lassen, dass ein großes Wunder notwendig war, um die Verheißung zu erfüllen. Was sagen wir dazu? Hätte Gott nicht, wie ich vorhin schon bemerkt habe, eine schöne Sache machen können, als Abraham und Sarah jung waren in der Blüte ihrer Zeit und dann wäre ein Isaak gekommen, alle hätten sich gefreut. Wo wäre da der Glaube geblieben? Wo die Prüfung? Wo das Ausharren? Was hätten wir von Verheißung Gottes und dem Abstand, der dazwischen liegt, bis sie sich erfüllt, gewusst? Abraham ist die größte Lektion mit seinem gesamten Leben, die Gott jedem Gläubigen geben kann. Und es steht in keiner Bibelstelle geschrieben, dass Jesaja unser Vater ist oder Jeremia oder Ezekiel, sondern Abraham ist euer Vater geworden. Was ist es? Er hat da, wo nichts zu hoffen war, festgehalten und hat sich durch Unglauben nicht irre machen lassen. Er schaute auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn, und hat alles andere, das im Gegensatz dazu stand, erklärt, als sei es nicht da. Das ist Glaube. Und jetzt können wir uns prüfen, ob wir im Glauben stehen. Es ist einfach zu glauben, wenn die Verheißung heute kommt und sich morgen erfüllt. Dann kann jeder glauben. Aber gerade in dieser Zeit auszuharren. Und euch allen fällt es vielleicht gemeinsam zusammen so schwer wie mir allein. Und trotzdem ist eine tiefe Ruhe und eine selige Gewissheit in meinem Herzen. Ich weiß, an wen wir alle glauben. Ich weiß, wer zu uns geredet hat. Und ich weiß, dass es Gottes Botschaft und Gottes geoffenbartes Wort ist, Gottes letztes Reden für sein Volk oder an sein Volk gerichtet in dieser Zeit. Geschwister, lasst uns mutig sein, auch wenn es uns nicht danach zumute ist. Ihr wisst, was ich meine. Wir gehören nicht zu denjenigen, die hüpfen und jauchzen. Aber wir gehören zu denjenigen, die edlen Samen in ihren Herzen tragen und die glauben können, dass Gott wahrhaftig ist und sein Wort einlösen und erfüllen wird. In diesem Glauben wollen wir zum Herrn kommen und ihm alles sagen. Auch das Wochenende wollen wir ihm hinlegen. All unsere Brüder und all unsere Schwestern, die uns ja so am Herzen liegen. Könnten wir ihnen oder uns helfen, würden wir beides tun. Aber wir kennen den, der uns und ihnen, der seinem gesamten Volke helfen kann. Und ferne sei es von uns, dass wir Richter sein möchten. Im Gegenteil, wir empfinden so tief, dass wir allen helfen möchten und wünschen, dass alle vor Gott bestehen, wenn unser Herr wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Aber dazu ist notwendig, dass wir in seinem Worte bleiben und dass sein Wort in uns bleibt. Und bis ans Ende werden wir unseren Herrn Jesus Christus aus Liebe verkündigen. Nicht aus Rechthaberei, nicht aus Eifersucht oder um des Neides willen, sondern deswegen, dass Menschen gerettet, befreit und selig werden aus Gnaden. Lass uns nun aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du bist unser Gott.
Amen.
Du bist derselbe. Du bist der Ich Bin. Der Abraham war, bist du gewesen.
Amen.
Herr, ich danke dir, dass du durch ihn ein Beispiel allen Gläubigen gabst.
Amen.
Ihm gabst du die Verheißung.
Ja.
An ihm hast du sie erfüllt. Dann hat er die erfüllte Verheißung in Gestalt des Sohnes auf den Opferaltar legen müssen. Du hast ihm zugerufen, Abraham, Abraham. Du hast ihm den Widder gezeigt, der sich im Dickicht verfangen hatte, der dargebracht wurde, stellvertretend. Mein Gott, in Christus, dem Sohne, hast du die Verheißungen gegeben, in ihm sind sie Ja und Amen, in ihm sind sie gegeben und in ihm sind sie erfüllt. Ihm hast du geopfert am Kreuz auf Golgatha, auf dem heiligen Opferaltar des allmächtigen Gottes. Herr, durch ihn sind wir mitgekreuzigt, mitgestorben und mitauferstanden zu einem neuen Leben, zu einem göttlichen Leben und sind Erben gemäß der Verheißung, wie es Isaak bei Abraham war. Dein Heilsplan ist herrlich, deine Gedanken tief und weit und breit und hoch, alles in allem. Herr, wo immer wir dein Wort aufschlagen, da redest du mehr zu uns, wie wir lesen. Wir lesen einen Satz und du könntest stundenlang mit diesem Satz zu uns reden und uns vertiefen die vielen Gedanken deines Heilsplans. Herr unser Gott, wir sehen uns in einer Zeit des Wartens auf die Erfüllung der Verheißung. Und der männliche Sohn wird herausgeboren werden. Der Drache will ihn verschlingen, aber er vermag es nicht. Er wird entrückt werden zu Gott und zu seinem Thron. Mein Gott, wir schauen auf zu dir und danken dir für den kostbaren Samen deines Wortes, den du in uns hineingelegt hast. Herr, mein Gott, ich habe eine Bitte zu dir. Mögen alle, die du vor Grundlegung der Welt erwählt hast und die in dieser Zeit das reine prophetische Wort gehört haben, in Kürze durch eine göttliche Bestätigung von allem Irrtum gelöst, in der Wahrheit gereinigt und geheiligt werden und zubereitet auf das baldige Kommen des Herrn. Treuer Heiland, auch die Fürbitten legen wir dir hin. Du weißt unsere Brüder und kennst sie, o Herr, alle, die geschrieben, die angerufen, die es kundgetan haben. Herr, ihre Anliegen sind unsere Anliegen, ihre Nöte sind unsere Nöte, sie gedenken unser und wir gedenken ihrer. Treuer Gott, habe Dank, dass alle, die du herausgeliebt hast, sie haben deine göttliche Liebe, sie lieben dich und untereinander. O Gott, die Liebe hört nimmermehr auf. Weissagung, Erkenntnis, alles wird aufhören. Aber die göttliche Liebe hört nie auf, weil sie nie begonnen hat. Habe Dank, dass dein Volk mit deiner Liebe herausgeliebt wurde, ehe der Weltgrund gelegt ward. Herr, und diese göttliche Liebe wird uns für alle Ewigkeit miteinander verbinden und wird in Ewigkeit in uns, mit uns und unter uns sein. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer Name. Herr, gemeinsam legen wir dir auch das Wochenende hin. Mein Gott, wir wissen, was vor sich geht und vielleicht nicht alles. Aber auch von dem, was du tust, haben wir noch nicht die Hälfte gehört und gesehen. Ich danke dir, o Gott, dass du die Treue am Ende belohnen und den Spätregen senden und ein Wachstum geben über Nacht Ich danke dir dafür und preise deinen Namen auf all unsere geliebten Brüder und Schwestern, die hin und her gerissen werden. Herr, die den Halt verloren haben. O Gott, ferne sei es, zu urteilen. Im Gegenteil, wir beugen uns unter alle Schuld und bitten dich, hilf uns, deinen Altar, dein Kreuz aufzurichten, dass alle Feindschaft und alle Zwietracht verschlungen, dass Versöhnung und Vergebung ausgehen möchte von dir, dem Gekreuzigten, in alle, die mitgekreuzigt worden sind. Halleluja. Herr, im Glauben sehen wir es nicht nur dunkel geworden wie bei der Kreuzigung und nicht nur Sturm vorbeiwehen und ein Erdbeben und Felsen zerspringen. Wir sehen den glorreichen Ostermorgen. Herr, und wenn wir sprechen, wer wird den Stein aus dem Wege räumen? Mein Gott, zu deiner Stunde werden wir hintreten und der Stein wird weg sein. Und wir werden nicht mehr den Lebendigen bei den Toten suchen, sondern ihn, den Auferstandenen, werden wir schauen und ausrufen, Rabuni, lieber Meister, unser Herr und Gott, gepriesen sei dein Name. Du wirst deine Auferstehungskraft in allen, die verwandelt werden sollen, offenbaren. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Segne auch das Wochenende. Segne uns. Schenke uns die rechte Einstellung zu dir, zu deinen Worten, zueinander. Herr, leite Gespräche, leite Predigt, leite Gottesdienst. Nimm mich, nimm meine Brüder, nimm Bruder Russ, Bruder Schmidt, Bruder Geidert. Nimm uns alle, Herr, besonders an dieser Stätte, unter deine Kontrolle, unter die Leitung deines Geistes. Schaff eine himmlische, eine göttliche Atmosphäre, in der du dich und auch wir uns wohlfühlen, in der du dich entfalten kannst und mit uns reden, wie ein Freund mit seinen Freunden redet. Du hast Abraham deinen Freund genannt. Und du sagst, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Halleluja, Preis und Ehre seid ihr. Herr, unsere Herzen dürfen im Glauben jubeln über Gott, unserem Heiland, der sein Volk gnädig ansieht und die Niedrigkeit beachtet und das Verheißene schon werden lässt. Halleluja, Preis und Ehre sei dir. Wir stellen diese Stätte und besonders die Plattform ganz neu unter die Deckung deines Blutes. Wir weihen dir diese Stätte neu. Wir weihen uns neu, o Gott. Herr, komm du wieder zu uns, wie du früher tatest. Nimm die Scheidewand hinweg, alles trennen. In dir haben wir die Versöhnung durch dein Blut, den freien Zugang zum Gnadenthron. Halleluja. Preis und Ehre sei dir. Halleluja. Segne dein gesamtes Volk. Segne auch uns hier und unsere Anliegen, die wir dir bringen, Herr. Mein Gott, wir wollen nicht nur für alle anderen gebetet haben. Gedenke auch unsere Häuser, unsere Familien, unsere Kinder, unsere Verwandten und Bekannten, unsere Nachbarn. Mein Gott, wie David sagte, zum Spott meiner Nachbarn bin ich geworden zum Zankapfel unter meinen Freunden. Herr, mein Gott, was sollen wir heute sagen? O Heiland, nimm uns hin, denn es steht geschrieben, er ist Gesetz, vielen zum Fallen und vielen zum Aufstehen in Israel. Denen, die fallen sollten, sind gefallen. Denen, die aufstehen sollten, sie sind aufgestanden. Mein Gott, wer sind wir? Wer kann dein Wort ergründen? Wer deinen Heilsplan verstehen? Zu tief und zu hoch. Und dennoch bekennen wir, wunderbar sind deine Wege, Herr, allmächtiger Gott, der du warst und der du bist, und der du kommst. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns alle Zeit, heute und alle Zeit. Und erlöse uns von dem Bösen, Herr, denn in Wahrheit dein ist das Reich. Und die Macht, Amen. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.